Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Heute geht es um ADHS bei Frauen, weil ich, Leonie, selber davon betroffen bin. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast geholt, nämlich meine eigene Ärztin, die Frau Dr. Hammankeier. Hallo, wie geht's dir?
Hallo, gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, man muss dazu sagen, ich kenne dich ja persönlich, weil du hast sozusagen ADHS bei mir diagnostiziert. Und ich dachte mir, hey, das wäre mal eine super spannende Folge für Couchgeflüster. Es betrifft ja viele, nicht nur Frauen, auch Männer, aber wir sind ja doch ein größerer Frauenanteil in unserem Podcast. Und es ist so wichtig, dass man es vielleicht diagnostiziert.
Richtig.
Magst du kurz aber erklären, was du alles machst und sozusagen deinen beruflichen Background?
Gerne. Also ich bin Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin mit dem therapeutischen Schwerpunkt von Verhaltenstherapie.
Ah ja, sehr gut. Für alle, die das jetzt irgendwie sich denken, so ha, okay, ADHS, die Leonie wurde ja mit Borderline auch diagnostiziert. Es ist so, dass ich mit 17 meine erste Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen habe und im Laufe der Zeit auch weiter diagnostiziert worden bin mit dieser Persönlichkeitsstörung. Aber im Zuge meiner eigenen psychotherapeutischen Ausbildung in Propedeutikum bin ich drauf gekommen, dass einige der Symptome sehr ähnlich sind zu ADHS. Also in meinem Fall habe ich das mich wiedererkannt. Und dadurch, dass sich vieles auch nicht aufgelöst hat, obwohl ich ja sozusagen daran gearbeitet habe, vieles war trotzdem noch da. Zum Beispiel dieses Konzentrationsproblem, dieses Overwhelming von, wenn viel passiert, also wenn sehr viele Außenwahrnehmungen sind. Und dass ich immer das Gefühl habe, 25 Top-Tabs in meinem Kopf sind offen. Und irgendwie haben mir da meine Kollegen damals gesagt, so hey, wie wäre es eigentlich, wenn du dich mal diagnostizieren lässt? Es gibt ja auch sozusagen Überschneidungen, vielleicht ist es das eine oder das andere doch. Und so bin ich dann in deine Praxis gekommen, weil eine Freundin von mir hat mir dich sehr empfohlen. Liebe Grüße an, ich darf glaube ich den Namen nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich liebe Grüße an die Person, weil sie hat mir damals sehr geholfen damit. Es ist ja nicht so leicht, jemanden zu finden, der einen da hilft. Magst du vielleicht kurz anreißen, wo so vielleicht bei den Symptomen auch die Unterschiede sein können bei Frauen und Männern und wie man zum Beispiel diagnostisch da vielleicht auch vorgeht? Gibt es da auch Unterschiede?
Ja. Also das große Problem bei ADHS in Bezug auf Frauen ist leider, dass Frauen deutlich unterdiagnostiziert sind, leider nach wie vor. Das ist sowohl im Kindes- als auch Jugendalter so, aber auch später dann, wenn die Frauen erwachsen sind. Und im Schnitt werden Frauen circa 4 Jahre später diagnostiziert als Männer, wenn sie diagnostiziert werden. Das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Und Frauen haben halt auch oft ein bisschen andere Symptome, nicht alle, aber bei vielen spielt sich halt mehr im Kopf ab. Das heißt, es ist mehr so dieses Tagträumen, diese innere Unruhe. Es ist weniger so dieses Hyperaktive, was ja auch sehr oft und prima mit jungen Burschen zum Beispiel in Verbindung oder mit Männern generell mehr in Verbindung gebracht wird. Und dadurch auch Frauen oft übersehen werden, weil es sich eben anders äußert.
Ja, also ich hätte es, glaube ich, weil wir ja auch damals im Zuge meiner Diagnose darüber gesprochen haben, zum Beispiel ich hätte das, was wie ich als Kind war, niemals als typisch ADHS verstanden. Meine Mutter ja auch nicht, weil ich habe ja noch mit ihr geredet und von ihr habe ich es wahrscheinlich auch, weil sie ja eins zu eins die gleichen Symptome hat. Deswegen hat sie es auch nicht so als schlimm empfunden, weil sie sich ja wiedergesehen hat in ihrer eigenen Tochter. Ja. Bei mir war das ganz klassisch. Also wenn ich irgendwas spannend gefunden habe, war ich nur mit dem beschäftigt. Typischer Hyperfocus. Die ganze Welt war weg. Ich habe stundenlang gelesen. Für mich war es halt eher so, ich habe mich halt immer für Magie und so interessiert. Ich habe immer meine Bücher gelesen über so Hexenverfolgung und Hexen generell und fand das super spannend.
Schön.
Aber es wäre mir und meinen Eltern nie in den Sinn gekommen, dass das ein Symptom sein könnte bei einem Mädchen, also Kind. Gleichzeitig konnte ich nie Mandalas malen. Habe das nie geschafft, in diesen in diesen vorgegebenen Grenzen zu sein. Bin immer rausgefallen. Ja. Habe die hässlichste Handschrift der Welt.
Ach geh.
Und das waren so Sachen, aber das sieht man ja nicht. Und dann kommt man drauf, so zum Beispiel, dass schnell schreiben ist, weil das Gehirn einfach zu schnell mit, also du kommst nicht hinterher mit der Hand. Also das hat mir ja dann auch geholfen zu verstehen, warum gewisse Sachen so stattfinden. Das Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute darüber reden und wir widmen uns heute auch wirklich eher dem Aspekt für die Frauen.
Mhm. Genau.
Du hast ja schon gesagt, Tagträumen ist zum Beispiel ein klassisches Symptom, wo es sich ein bisschen unterscheidet. Würdest du auch sagen, dass man, weil die Tests, die ich gemacht habe, die waren ja bei einer Psychologin noch extra, die waren ja sehr auf männliche.
Ja.
Also zum Beispiel auch, warst du oft in Raufereien verbunden in der Kindheit? Warst du oft sehr, also eben dieses Hyperaktive im Außen?
Ja.
Hast du das Gefühl, dass das aber wichtig wäre, das mehr anzupassen in die Richtung, dass Definitiv. Es auch mehr Frauen?
Also das beginnt eigentlich schon bei unserem Diagnosemanual. Also in Europa verwenden wir das ICD-10. Wir warten auf den ICD-11. Der sollte eigentlich schon längst draußen sein.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, wir warten. Es ist noch immer nicht da. Auch beim DSM-5. Also das sind die Symptome schon mehr, wenn man sich das genau anschaut, an die Männer adaptiert.
Mhm.
Es gibt aber schon auch Screening-Fragebögen für Frauen, die werden aber zum Teil noch nicht ausreichend bei solchen Testungen verwendet, wo dann eben mehr auf die frauenspezifischeren Symptomatiken eingegangen wird. Und dann kann man natürlich das auch wesentlich besser diagnostizieren und genauer sein, weil eben dieses Raufen, das ist ja etwas, was meistens Mädels nicht so oft machen, also manche natürlich schon, aber eher nicht so oft. Und das liegt, kann natürlich einerseits an der Natur der Frau liegen, dass die Aggression
anders
gehandhabt wird und gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Erwartungen an uns Frauen anders gestellt werden. Also sprich dieses Angepasstsein, dieses Bravsein, dieses Ruhigsein. Ne? Und das ist, und wir Frauen sind auch besser, das weiß man auch, in diesem sogenannten Masking oder Camouflaging.
Ja. Das finde ich ja voll spannend, weil die Wut richtet sich ja dann meistens, die man nicht nach außen trägt, nach innen.
Genau.
Also zumindest in meinem Fall war es eher so. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Überschneidung von einer Borderline-Störung,
Richtig.
Dass ich das eben dann auch, ich will ja nicht sagen, aber ich glaube halt auch, dass in der Zeit, wo ich gelebt habe, also wo mich die als ersten Diagnosen gestellt hat, hat man halt schneller Borderline im Kopf gehabt, als man jetzt vielleicht ADHS im
Richtig.
Kopf hat, weil es halt auch, man muss ja dazu sagen, durch die Medien auch, mehr gehört wird jetzt. Oft auch leider gesagt wird, ja, jetzt wird ja jeder mit ADHS diagnostiziert.
Mhm.
Finde ich immer ganz schwierig, weil ich glaube nicht, dass es mehr Leute gibt, die jetzt diagnostiziert werden, sondern die Leute gehen endlich zu Diagnosen, die
Richtig.
Leben halt ihr Leben lang damit.
Ja.
Also meine Mutter wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie ADHS hat,
genau.
bis ich mal gesagt habe, so das, wie wir uns verhalten, ist nicht ganz so normal.
Oder halt nicht
der Norm entsprechen.
Richtig, so der gesellschaftlich gewünschten Norm entsprechen. Ne?
Ja, aber man muss ja auch schauen, wie man damit lebt. Du hast es angesprochen, das Masking ist eine Sache, die Frauen natürlich da besser perfektioniert haben. Wie kann man, wenn man jetzt für sich zu Hause, ich sage jetzt mal unsere Zuhörerin da zu Hause, was wären so typische Symptome, die du bei Frauen mehr siehst, als zum Beispiel jetzt das klassische Hyperaktive? Du hast das Tagträumen erwähnt, gibt es sonst noch welche?
Das Tagträumen ist eine große Sache, aber auch Emotionalität oder emotionale Dysregulation, da wird dann eben auch oft, weil du das auch vorhin erwähnt hast, dass es bei dir selber auch so war, Borderline diagnostiziert und gar nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch ein ADHS sein könnte. Also das passiert dann relativ häufig. Und eine Reizbarkeit, das sind so diese typischen Anspannungen oder inneren Anspannungssymptome, wo die Männer halt mehr in das Hyperaktive nach außen kehrende gehen und wir Frauen das eher innerlich mit uns dann ausmachen und es dann auch zum Beispiel sehr oft missinterpretiert wird als eine Depression oder Angststörung, wobei das auch sehr, sehr häufige Komorbiditäten, also sprich zusätzliche Diagnosen sind.
Ja, es ist ja oft nicht nur, dass ich, wenn man eine Diagnose bekommt, kriegt man auch oft mehrere, weil dann auch langer Leidensweg da ist. Wenn du vorhin gesagt hast, 4 Jahre später diagnostiziert, da tut sich ja dann auch in der Zeit einiges. Also ich kenne es von meinem Umfeld, ich habe ja auch einige Freundinnen mit ADHS. Ich glaube, same ging gerne auch miteinander zusammen. Und das ist einfach, ich glaube, die haben oft zum Beispiel, eine hat sich erst diagnostizieren lassen, wie sie gehört hat, dass ich es habe, weil sie dann sich wiedererkannt hat, eben in dieser Emotionalität. Gleichzeitig auch manchmal dieses Overwhelm vom Außen, was mir stark aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn ich am Tisch sitze in einem Lokal, ich höre das Gespräch, was weiter weg ist, so als ob es neben mir stattfindet.
Ja.
Und das ist manchmal zu viel für mich. Und was ich früher gemacht habe, ist zum Beispiel auch verstärkt Alkohol zu trinken, um das zu betäuben und sozusagen auch die Tabs ein bisschen zu schließen.
Ja.
Und das hat sie zum Beispiel für sich auch immer gedacht, hey, das ist einfach normales Verhalten, unter Anführungszeichen bitte gesetzt und nicht falsch verstehen, es ist nicht normales Verhalten, es ist einfach ein Coping-Mechanismus. Was aber auch dazu geführt hat, dass sie halt dann versucht hat, solche Situationen zu meiden, nicht mehr rausgegangen ist in der Form und natürlich da auch eine, ich sage jetzt mal nicht Depression, aber depressive Verstimmungen schon ja, sichtbar waren. Also
sicher, ja, das glaube ich.
Voll spannend, dass Angststörungen, du hast auch Angststörungen erwähnt, wie kann man wie können die sich äußern?
Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Varianten von Phobien, also spezifischen Ängsten vor Dingen über Panikattacken und dann die generalisierte Angststörung. Am ehesten würde es mit der generalisierten Angststörung in Wahrheit zusammenpassen, weil da auch diese Reizbarkeit, diese Rastlosigkeit, diese innerliche Unruhe stattfindet. Und das zum Teil eben, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Komorbidität sein kann, aber auch eine Differentialdiagnose. Das heißt, wenn jemand so mit so einer Symptomatik kommt, sollte man an beides denken. Ja.
Und ja, das eine schließt das andere ja sozusagen nicht aus.
Richtig, richtig.
Welche Rolle spielen aber da Hormone? Weil ich meine, jeder kennt das vor den Tagen, also vor der Periode, dass man wahrscheinlich auch eher Stimmungsschwankungen hat etc., dass man auch eher gereizt ist.
Ja.
Auf einmal stört einen, wenn jemand atmet, sehr stark. Kann das zum Beispiel die Ausprägung von ADHS verstärken oder würdest du sagen, auch zum Beispiel Schwangerschaft etc. ist ein Thema, wo man sagt, okay, das verändert das vielleicht.
Ja, definitiv. Also die Hormone haben eine ganz ausgeprägten Einfluss auf uns Frauen mit und ohne ADHS, aber in Bezug auf ADHS natürlich oft noch mehr spürbar im Sinne der ADHS-Symptomatik. Sprich, du hast es eh schon gesagt, prämenstruell, wenn der Östrogenspiegel abfällt, haben wir mehr ADHS-Symptome. Da wirkt auch die Medikation oft nicht so gut. Das ist oft sehr irritierend für die Patienten. Das heißt, es ist gut, wenn die das wissen und man sie vorher aufklärt.
Das ist wichtig zu sagen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu sagen.
Zyklusbedingt, dass es ja dann doch menstruierende Menschen einfach da betroffen sind.
Und das sind ja doch
einige.
Einige, genau.
Zumindest die Hälfte, so circa die Hälfte in jedem Land. Kommt immer drauf an, aber Pi mal Daumen.
Genau. Und dann, weil du die Schwangerschaft vorhin angesprochen hast, man sagt ja prinzipiell, dass es besser ist, die ADHS-Medikation während der Schwangerschaft abzusetzen, weil es nicht ganz genau, weil es kann auf das Baby Einfluss geben, wobei da gibt es neuere Studiendaten, dass das wahrscheinlich doch nicht so ausgeprägt ist, wie man gedacht hat. Dennoch ist die Empfehlung aktuell, wenn es möglich ist, eher abzusetzen. Und das macht natürlich vielen Frauen Angst.
Ja.
Und die meisten Frauen, oder na, die meisten, so kann man es jetzt auch nicht sagen, aber doch einige Frauen merken, vor allem Richtung zweiten Trimenon hin, dass die Symptomatik besser wird. Mhm. Das liegt sehr sicher auch an dem erhöhten Östrogenspiegel. Mhm. Dafür natürlich nach der Geburt, wenn der dann wieder runtersinkt.
Kriegt's härter.
Genau, genau. Und dann noch eine ganz, ganz wichtige Phase ist die Menopause.
Ich wollte nämlich gerade darauf hin, weil da ändert sich ja dann nochmal alles. Genau. Wie ist das da? Was sind so deine Erfahrungswerte?
Ja, normalerweise auch eine Symptomverschlechterung, weil eben wieder unser Östrogen sinkt.
Okay. Würdest du sagen, gibt es irgendwas zum Beispiel jetzt, weil wir zyklische Wesen einfach sind, gibt es etwas, wo man so ein bisschen das abfedern kann, neben der normalen medikamentösen Einstellung? Ich meine, zu den Medikamenten kommen wir heute noch, aber so was man vielleicht machen kann, gibt es da irgendwas, was du als Empfehlung geben könntest?
Ja, also das Wichtigste generell ist eigentlich eine Kombination aus diversen Therapierichtungen. Also die Medikation, das muss man schon sagen, hat schon die beste Wirksamkeit bei ADHS. Aber ganz, ganz, ganz wichtig ist die Psychotherapie. Vor allem die kognitive Verhaltenstherapie hat da sehr, sehr gute Resultate gezeigt. Ja. Aber auch ADHS-Coaching zum Beispiel, beziehungsweise Sport. Das wird sehr oft sehr unterschätzt, wie relevant Sport einfach ist.
Sehr relevant.
Ja, hast du da auch was gemerkt?
Ja, also ich muss jetzt so sagen, ich mache ja regelmäßig Yoga.
Ja.
Also ich mache zweimal die Woche Yoga und wenn es geht, einmal noch Pilates so. Und ich merke auch, wenn ich eins davon auslasse, es ist mir mental nicht so gut geht. Also es macht den Kopf frei.
Ja.
Und ich glaube auch, das Ding ist, weil ich habe viel ausprobiert, bevor ich das gefunden habe, was für mich passt. Ich finde, weil viele haben gesagt so, ja, geh laufen, mach Kraftsport oder mach dieses und jenes, wo du dich richtig auspowerst. Bei mir war es echt so, dadurch, dass ich habe immer ich habe vielleicht auch immer so eine eigene Challenge in meinem Kopf, vielleicht ist das eh nicht so gut. Aber ich habe mir immer gedacht, so das, was, weil Sport an sich ist ja auch mit Adrenalin und Ausschüttung und eigentlich immer in der Action. Und ich habe mir extra was gesucht, wo ich in der Ruhe bin, damit ich das üben kann. Also für mich war zum Beispiel auch, ich habe eine Yin-Yoga-Ausbildung dann gemacht.
Ah.
Also ich bin ja zertifizierte Yoga-Lehrerin und habe eine Spezifizierung für Frauen und Yin-Yoga. Und habe mich dann halt da irgendwie, weil ich gemerkt habe, das ist das, was mir am schwersten fällt, dass ich das mache. Und das hat mir am meisten gebracht, weil ich dadurch gelernt habe, mich auch länger auf Sachen zu konzentrieren. Weil im Yoga, wenn man in einer Asana ist, also zum Beispiel in einer Kriegerin, ich höre immer die weibliche Form, in einer Kriegerin ist, man will auf einmal anfangen, sich rauszubewegen und aus der Position rauszuschlängeln oder so, oder aus irgendeinem anderen Ding. Und warum? Weil der Kopf irgendwie der Monkey Brain nicht abschalten kann und ich versuche dann erst recht, mir in der Ruhe, mit der Atmung da zu bleiben und diesen Widerstand irgendwo in mir auch zu brechen, dauernd rauszuwollen. Ja. Also es hat für mich Vorteile gehabt. Es gibt aber auch Freundinnen von mir, die sagen, Yoga ist jetzt nicht ihre Sportart, das ist ihnen zu langweilig, unter Anführungszeichen. Dann waren sie noch nie mit meinem Yoga. Sage ich dann immer, aber nein. Es ist für jeden findet, aber ich glaube halt auch zum Beispiel bei Krafttraining, wenn man sich auf was konzentrieren muss, ja. Ich glaube, das ist wichtig irgendwo, dass es eine Verbesserung gibt. Und ich meine, Bewegung an sich ist ja immer gut.
Immer
also
gut. Genau.
Ich gehe ja auch jeden Tag mit meinem Hund spazieren in der Früh und am Abend.
Super.
Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Was ich
nein. Es geht nicht immer nur um wirklich Hardcore
ja, sondern halt einfach was zu machen.
Ja, genau.
Wandern, einfach Sachen zur Bewegung. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat das eben auch und die war eine Zeit lang eben arbeitslos und sie hat gesagt, die schlimmste Zeit für sie war eigentlich zu Hause auf der Couch sitzen. Mhm. Dann ist das am schlimmsten geworden und ich glaube, ja, es ist aber auch schwierig, da wieder rauszukommen, wenn man mal da drinnen in dieser Spirale drinnen ist.
Vor allem sich die eigene Struktur geben, wenn man ADHS ist, das ist einfach immer schwierig.
Ja. Ist aber meine Superpower geworden. Also Struktur geben bin ich richtig gut. Manchmal sogar, ich lerne jetzt gerade wieder, das loszulassen. Also bei mir ist genau das Gegenteil. Ich klammere mich zu sehr an den Routinen, weil ich Angst habe, wenn das fällt, dann fällt alles. Ist so, mein Kopf ist so, ich weiß, okay, Mittwoch, Donnerstag mache ich das, Freitag mache ich das. Und wenn da irgendwas davon weg ist, zum Beispiel, wir nehmen heute an einen Freitag auf, ich war am Donnerstag nicht in meinem Yoga und es fehlt so, als ob man Tag ist dann so in am Lost und das war aber ein guter Grund, warum ich gefehlt habe, aber es war für mich in meinem Kopf, ist alles zerbricht. Es darf nichts anderes mehr wegfallen, sonst ist das System, wie ich funktioniere, weg.
Das beobachtet man auch bei Frauen, ja, dass sie dann oft so ein bisschen in eine Überkompensation gehen und einen Perfektionismus und dann erst recht.
Da bin ich erwischt hier.
Genau, also das ist auch, und dann natürlich solche Frauen oder auch, das machen ja zum Teil auch Männer mit ADS, das ist dann natürlich noch schwieriger zu erkennen, weil du wirkst dann strukturiert und du wirkst, das würdest du ja alles schaffen. Ja,
Zeitmanagement so, point.
Genau.
Ja, Leute sagen immer so, Leonie, das ist so ein tolles Zeitmanagement und ich so, ja, aber das ist sowas von antrainiert.
Genau.
Ich bin deswegen 5 Minuten zu früh immer überall, weil ich einfach wirklich, ich schaff's, also wenn ich mich auf mein natürliches System verinnere, was ich so in mir habe, wird das nicht funktionieren. Das ist alles mit 50.000 Weckern, Erinnerungen, Post-its.
Checklisten.
Ja, also ich habe früher, also das habe ich jetzt eh aufgehört, ich habe früher wirklich mir eingetragen, man hört den Waldi im Hintergrund, ich habe mir früher eingetragen, wenn ich Haare wasche. Also wirklich, mein Kalender ist eingetragen. Ich habe wirklich, bis heute stehen Punkte drinnen. Ich habe das aufgehört reinzugeben, weil die Fülle von Kalender hat mich dann wieder überfordert.
Ja.
Aber früher war es wirklich so, dass Haare waschen drin war. Ich muss mir mein Mittagessen eintragen, weil das vergesse ich sonst. Also das ist vielleicht auch so etwas, wo man ein bisschen auf sich achten muss.
Absolut, ja.
Weil ich mache dann oft am Abend, esse ich dann zu viel und sehr viel, weil ich diesen Energiebedarf ja dann doch habe.
Dopamin.
Ja, und das ist bei mir halt sehr schwierig. Also das war zum Beispiel eins, wo ich echt, das muss ich machen. Also das Essen eintragen oder Pausen eintragen, besser gesagt, ist bei mir sehr wichtig. Weil ich kann einfach 18 Stunden durcharbeiten, ohne dass ich was merke. Und am nächsten Tag denke ich mir, oh, warum bin ich so ausgebrannt? Also das ist halt so.
So dieser Hyperfokus, gell?
Ja, genau.
Wenn du so reinkippst und eigentlich gar nicht merkst, du hast nichts gegessen, du hast nichts getrunken, du hast keine Pausen gemacht.
Ich komplett, also zum Beispiel mir wird dann schwindelig und ja, also ich meine, es klingt dann immer so, weil viele sagen, ich würde auch gern vergessen aufs Essen. Ich denke mir so, nein, das ist das Wichtigste, was es ist. Weil das Problem ist, was mir aufgefallen ist, wenn ich nicht esse, bin ich so viel reizbarer und angespannter. Also die Symptome schlagen nochmal in die andere Richtung komplett. Genau. Ich werde richtig fahrig.
Genau.
Es ist überall.
Genau.
Also
das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, dass man die regelmäßige Nahrungsaufnahme, weil der Blutzucker nicht so schwanken sollte, weil das dann auch wieder die Symptomatik verstärken kann. Und das ist das, was du jetzt gerade beschreibst.
Wir kommen eh gleich dazu, also ADHS im Alltag und Beruf. Wir haben ein bisschen so versucht, das zu gliedern. Aber ich möchte noch ganz kurz zu den Diagnosen was erfragen, weil ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Wir haben schon von diesen, ich will nicht Fehldiagnosen sagen, weil wir haben ja auch einfach, dass beides existieren kann. Aber was sind so klassische Verwechsler, wenn man es mal auf eine nicht-medizinische Art ausspricht?
Also du meinst,
Angststörungen?
Ja, genau.
Ist es schon, dass du das Gefühl hast, dass Borderline bei Frauen tendenziell mehr diagnostiziert wird und eigentlich in Wahrheit ADHS ist?
Ja, also das ist schon oft so, dass Borderline diagnostiziert wird, obwohl es eben eigentlich ein ADHS ist, weil eben auch diese Impulsivität, diese Reizbarkeit da ist oder auch dieses, vielleicht manche Frauen haben das auch mit ADHS, dass man zum Beispiel schneller Partner wechselt. Ja, das können Patienten mit Borderline auch haben. Und dann vermischt sich das alles durcheinander und dann hat man schneller mal eine Borderline-Diagnose. Aber das ist eine komplett andere Herangehensweise dann auch von der Therapie her.
Ja. Ja.
Also da muss man sehr aufpassen. Angststörung ist natürlich ein Thema. Dann auch Depressionen können oft als beziehungsweise
die Menschen kommen vielleicht mit Depressionen zu dir und dann kommt heraus, sie haben ADHS.
Richtig. Oder die sind jahrelang, kämpfen mit Depressionen, werden behandelt, therapiert, medikamentös und therapeutisch und es tut sich nichts. Es ist immer nur so ein bisschen eine kurzfristige Erleichterung und dann geht es wieder los.
Mhm.
Und dem liegt dann halt auch was zugrunde und das ist dann halt oft das ADHS. Und eine ganz, ganz wesentliche Differentialdiagnose ist auch die posttraumatische Belastungsstörung. Weil da auch dieses überall und nirgendwo sein und dieses zerrissen fühlen sich sehr oft wie ein ADHS äußern kann und dann aber eine PTBS ist. Und da ist die therapeutische Herangehensweise auch eine komplett andere. Das heißt, es ist ganz relevant, welche Diagnosen man herausfindet, weil sich dann auch die Therapie richtet.
Ja. Ja, und das, ja, ich glaube halt auch nicht jeder, also nicht jeder Arzt, jeder Ärztin hat ja immer sofort das Augenmerk auf eine Sache. Also das ist ja so viel kann da dahinter liegen. Ich glaube, man muss ja da auch den begleitenden Weg eingehen und dass sich das genauer anschauen. Magst du aber ganz kurz umreißen, ich meine, ich kann es auch von meiner Geschichte erzählen. Ich bin ja zu dir gekommen und dann wurde ich weiter verwiesen mal zu einer Psychologin und zum Herzen. Das Herz musste ich mir anschauen. magst du aber den klassischen Weg, wie man ADHS diagnostiziert, mal kurz für unsere Zuhörerinnen beschreiben?
Ja, gerne. Also die meisten Patienten kommen zu mir schon mit dem Verdacht auf ADHS. Bei einigen ist es schon so, dass ich das dann auch herausfinde, aber durch Social Media, wie du es vorhin eh schon gesagt hast, sind natürlich einige Leute schon darauf aufmerksam geworden oder erkennen sich dann wieder.
Ja.
Und ich führe mit denen mal ein Erstgespräch, schaue mal, ob das in Frage kommt, schaue aber auch, was für Differentialdiagnosen oder andere Komorbiditäten eben da sein könnten.
Mhm.
Und wenn ich den Verdacht habe, dass da etwas dahinter sein könnte, dann schicke ich auch zu einer klinischen Psychologin, die dann ADHS testet. Es ist nicht so, dass das sein muss. Ja, also man kann auch als Psychiater sagen, okay, mein Patient XY oder Patientin XY hat ADHS.
Ja.
Aber dadurch, dass eben so, und das habe ich schon öfter erlebt, dass Patienten mit ADHS zu mir kommen, auch schon medikamentös eingestellt und nie getestet worden, ich lasse sie dann mal testen und dann stellt sich heraus, die haben gar kein ADHS, sondern zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung.
Ja.
Und dann ist ja die ADHS-Medikation eigentlich ein missbräuchliches Verwenden, weil es nicht mehr für diese Diagnose so eingesetzt wird, wie es eigentlich sein sollte.
Ja, voll.
Das heißt, die klinische Diagnostik ist wichtig, das sind mehrere Termine.
In meinem Fall waren es 3, wenn ich das dazu antroppen kann, damit die Leute eine circa Anzahl haben.
Ja, genau.
Ja.
Oft ist es auch gut, wenn der klinische Psychologe mit nahen Angehörigen spricht, also zum Beispiel mit den Eltern, wenn das möglich ist. Ja? Mhm. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Weil man sich ja oft das Kind nicht so ganz erinnert, wie war das für mich.
Mhm.
Ja. Und dann, wenn sich das herausstellt, dann sollte man auf jeden Fall eine Blutabnahme machen, eine größere, wo eben auch zum Beispiel Schilddrüse dabei ist, und Vitamin D, das haben wir auch gemacht, und Leberniere und die ganzen Parameter. Und eben auch eine kardiologische Untersuchung wegen der Medikation.
Ja, ob das gut ist für einen, weil das Herz muss ja das, in meinem Fall damals noch Ritalin, packen. Ist genau. Ja trotzdem.
Genau. Ich meine, man schaut generell, eigentlich sollte man bei jedem Medikament einmal das Herz kurz checken. Ja. Ja. Rein theoretisch
natürlich. Machen aber viele nicht.
Ich weiß.
Ja. Fand ich nämlich arg, weil ich habe das nämlich, dadurch, dass ich ja dann doch sehr offen auch mit meiner Diagnose umgehe, wurde ich halt auch oft gefragt, ja, wie war das bei dir? Ja. Und ich habe das beschrieben und alle so, boah, das ist ja urviel, was du machen musst. Und ich so, naja, aber es geht hier ja auch um nichts Kleines. Also richtig. Es ist ja nicht so, dass man, erstens sollte man Medikamente generell nicht einfach nur auf Verdacht, sondern sollte geprüft sein. Und auch der Körper verträgt ja nicht immer alles. Und es ist ja wichtig, dass man sicher geht, dass das alles safe ist. Weil
so ist es.
Also ich fand's, ich habe mich sehr wohl gefühlt, deswegen glaube ich, sitzt du auch heute hier, weil ich einfach sehr großes Vertrauen in deine Expertise habe, was dieses BGB doch würde, weil ich habe mich, ich glaube, wenn ich einfach so abgehandelt worden wäre, wie bei anderen Diagnosen, die ich das schon erlebt habe, würde ich, fände ich das auch nicht so gut. Also ich bin ja auch, ich bin ja generell jemand, die eher medikamentenskeptisch ist. Mhm. Vielleicht auch deswegen, aus dem Grund heraus, weil das mir oft zu schnell Sachen verschrieben worden sind, ohne dass diese Abprüfung stattgefunden hat. Beim Ritalin muss ich sagen, also es war einfach so, von 25 Tabs waren nur noch mehr 3 offen und auf einmal konnte ich mich konzentrieren und auf einmal denke ich mir so, oh, es ist voll angenehm, das Leben kann ruhig sein, es ist so entspannend auf einmal. Mhm. Und ich glaube, das fand ich halt sehr wichtig, dass irgendwie, ja, dass man das auch testet, ob das passt zum, also weil du sagst ja auch das Blutbild, gibt es ja auch Sachen, dass das einfach von der Schilddrüse, von Vitamin D.
Genau, also das muss, genau, das hat alles Einfluss und das muss auch passen. Und da geht es um die Gesundheit, also da geht es ja um einen Körper, ja. Und das sind schon wichtige und verantwortungsvolle Entscheidungen, die man da trifft. Ja. Und das sollte im besten Sinne des Patienten einfach, der Patientin sein. Ne?
Ja. Finde es ja auch, deswegen bin ich auch mit Social Media manchmal so ein zweischneidiges Schwert, muss ich ehrlich sagen, weil einerseits finde ich es gut, dass darüber offen gesprochen wird. Ich habe ja auch vor meiner Borderline-Erkrankung sehr viel versucht, einfach zu entstigmatisieren, einfach das Gespräch zu öffnen, Symptome zu erklären, wie das bei mir ist, ganz persönlich. Jeder Mensch ist ja super individuell und es schaut anders aus. Was ich da teilweise nur schwierig finde, ist diese Selbstdiagnosen, die dann stattfinden und die Leute gehen aber mit dieser Selbstdiagnose nicht die nächsten Schritte. Also das finde ich zum Beispiel ganz, ganz schwierig. Also da tue ich mir auch immer sehr schwer, wenn ich jemanden frage, wie jemand sagt, ja, ich habe auch ADHS und ich so, ah, okay, du wurdest diagnostiziert. Ja. Nein, doch, nein, aber ich habe das gesehen und das passt und ich mich urinformiert und ich denke immer so,
nein, oje.
Schwierig.
Das ist schwierig.
Ja, also deswegen sage ich auch immer, wenn Leute das ankreiden auf Social Media, es gibt halt, es ist ein zweischneidiges Schwert, so wie oft, oder besser gesagt, wie sagt man das mit der Medaille? Ja, jede Kehrseite.
Ja, jede Seite hat.
Es ist gut, wenn man sich wiedererkennt, dass man vielleicht die nächsten Steps geht.
Genau, und dafür finde ich es wieder gut, weil eben auch viel Entstigmatisierung dadurch passiert, aber sich selbst zu diagnostizieren ist nie eine gute Idee, weder bei ADHS noch bei anderen Diagnosen. Also wenn man den Verdacht hat, dann ist es gut, wenn man zu einem Facharzt oder zu einem Psychologen geht oder zu einem Therapeuten, Leute, die sich auch damit wirklich auskennen
und beschäftigen.
Die sich damit beschäftigen, genau.
Ja, wir haben jetzt die Diagnosen halt schon sehr gut umrundet. Wer mehr Informationen dazu haben möchte, kann natürlich in unsere Shownotes klicken. Wir haben nämlich da auch deine Informationen von deiner Praxis reingetan und vielleicht den Weg gehen möchte. Wir kommen jetzt zum ADHS im Alltag und Beruf. Wo würdest du sagen, sind so die typischen Alltagsprobleme? Wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angerissen, dieses Verpeiltsein, dieses vielleicht kein gutes Zeitmanagement, öfter zu spät kommen, 100.000 Tabs im Kopf offen, man braucht Checklisten. Gibt es sonst noch Herausforderungen, wo du sagst, darunter leiden auch die meisten?
Ja, also das beginnt schon oft wirklich ganz, ganz banal eigentlich beim Haushalt, muss man sagen. Ja, also zum Beispiel.
Ich muss jetzt leider hier grinsen, weil man sieht nur mein hier aufgeräumtes Zimmer. Ich habe drüben einen sehr chaotischen Raum, wo ich immer sage, ja.
Ein kreatives Chaos.
Ja, ja, kreatives Chaos kann man es nennen. Ja, verstehe ich, ja.
Also das sind so diese Sachen oder zum Beispiel rechtzeitig Sachen zum Einkaufen besorgen, Haushaltsartikel haben, aufräumen, ordnen, Rechnungen bezahlen. Das ist auch oft so ein Thema, dass die Leute sagen, sie kriegen so viele Mahnungen und sie wissen, es ist ja bewusst, dass das offen ist, aber es wird rausgeschoben. Also das klassische Prokrastinieren. Und das belastet die Leute natürlich massiv, das ist klar, ja. Und das weitet sich dann auch oft aus in Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen auch oft, die drunter leiden.
Ja, zu denen kommen wir eh noch, aber man kann es ja kurz mal anreißen, dieses zum Beispiel sich tagelang nicht melden, wochenlang nicht melden, weil man es auch, ich muss ehrlich sagen, ich vergesse Freunde.
Ja.
Also out of my, also ich habe extra eine Favoritenliste auf meinem Handy, damit ich weiß, wer meine Freunde sind.
Ja.
Das klingt urkomisch, aber es ist einfach so, wenn ich sie nicht sehe, sind sie weg.
Ja.
Ich habe so überhaupt keinen, also ich vermisse sie schon irgendwo, aber halt, weil ich glaube, dass ich sie vermisse. Es ist aber nicht so, wenn ich mich nicht daran erinnere, dass ich mich melde, dass ich mich nicht melden würde.
Genau, und das wird dann oft missinterpretiert, wie man kümmert sich nicht genug oder man interessiert sich nicht. Dabei ist das für Patienten mit einer Neurodiversität, wie zum Beispiel ADHS, oft wahnsinnig schwierig. Ja, das ist, passiert nicht aus Bösartigkeit oder Böswilligkeit oder Mutwilligkeit, sondern weil so viel im Kopf ist, dass halt auch sowas dann aufgeschoben wird.
Ja, ich kann sehr empfehlen, also es ist vielleicht auch so, Mann, wie ich damit umgehe, vielleicht hilft es jemandem, sich in die Favoritenliste wirklich alle Freunde, bei denen man sich regelmäßig melden sollte, weil sie nahestehende Bezugspersonen sind, reinzugeben. Und was ich auch gerne mache, ist meine WhatsApp-Liste, alle Chats immer zu archivieren, wo ich geantwortet habe. Und dann ploppen die wieder raus, wenn sie mir zurückschreiben. So verliere ich nicht den Überblick, dass ich keine Nachrichten vergesse. Ist ein auch guter Tipp, dass man sich das so einstellt, weil ich das selber einfach den Struggle kenne. Und ich versuche zumindest einmal die Woche alle meinen Freundinnen aus der Favoritenliste zu schreiben.
Das ist
toll.
Hallo,
wie geht's dir? Oder was machst du so? Oder was tut sich? Weil ich einfach merke, sonst vergesse. Also die sind wie, also ja, durch Instagram hat man sie öfter am Schirm, weil sie aufblinken, sozusagen durch Stories oder Postings. Aber wenn die kein Instagram haben und sich nicht melden, würde ich die vergessen, teilweise. Das ist ganz arg.
Ja.
Müsste da irgendwas in meinem Weg liegen, was mich an sie erinnert.
Hast du da irgendwann mal Vorwürfe bekommen?
Ich habe Gott sei Dank ein sehr, sehr verständnisvolles Umfeld. Aber das habe ich mir auch so kreiert, muss ich dazu sagen. Ich habe aber in jungen Jahren das Gefühl gehabt, dass das halt zum Beispiel auch so, du interessierst dich nicht für mich, du redest zu viel. Also dieses, ich rede sehr viel. Das merkt man vielleicht, deswegen habe ich einen Podcast.
Aber gut, tolle Sachen.
Aber ich rede halt sehr viel und ich fülle auch gerne mit meinen Geschichten Räume. Ja. Aber das ist, glaube ich, halt tendenziell auch meine Persönlichkeit, tendenziell auch das ADHS. Ich kann zum Beispiel auch Stille nicht so gut ertragen. Aber da habe ich zum Beispiel oft in der Vergangenheit gehört, dass es zu sehr um mich geht oder zu sehr, dass ich zu viel rede, zu emotional bin, zu präsent bin. Zum Beispiel diese Emotionalität, diese Stimmungsschwankungen, die ich einfach durchlebt habe, hat auch Freundinnen sehr belastet. Weil ich kann in einem Moment sehr traurig sein, in dem nächsten Moment hyper, on the edge. Und ich bin sehr aktiv. Und das ist auch manchmal, glaube ich, sehr anstrengend. Auch dieses vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht so sehr, glaube ich, dieses Unterbrechen. Aber zum Beispiel, mir fällt oft was ein, ich will es unbedingt sagen und werde dann so unruhig. Und ja, ich versuche es eben nicht zu unterbrechen, aber ich merke, dass es eine Tendenz ist, die da ist. Vor allem, wenn es, ich sage immer, wenn das ADHS mir kickt. Es sind noch Phasen. Es ist manchmal nicht so, dass es ist ja auch nicht jeder Tag gleich.
Nein, genau.
Aber es ist so manchmal sehr viel Kaffeeschale zum Beispiel. Also es ist meine, also heute habe ich zum Beispiel 2 Kaffee getrunken. Ich versuche es eigentlich auf einen Kaffee. Und meine beste Zeit, muss ich ehrlich sagen, war, wenn ich den Kaffee erst am Nachmittag getrunken habe und nicht in der Früh, sondern eher, jetzt ganz klassisch, oh Gott, das klingt so blöd, Matcha Latte, weil das ein bisschen sanfter ist vom Tein. Oder wenn ich generell eher was, zum Beispiel Tee oder so einfach einen normalen Tee, Kräutertee in der Früh und dann was esse und dann erst Kaffee trinke, merke ich, dass die Symptomatiken auch ein bisschen schwächer sind. Also, dass ich diese Fahrigkeit ist weniger.
Ja.
Aber manchmal brauche ich das halt auch. Also, ich merke auch, dass manchmal diese, ich weiß nicht, ist es, ob bei meinem Körper Kaffee braucht, weil es halt trotzdem irgendwie süchtig macht.
Ja, und es ist kickt halt auch, halt. Es kickt und es ist halt auch ein bisschen so eine Selbstmedikation.
Ja.
Genauso wie andere Substanzen ja dann auch oft verwendet werden, wie Cannabis, Alkohol zur Selbstmedikation. Ja.
Wir haben es eh schon vorhin angesprochen, dass bei mir auch zum Beispiel beim Alkohol, dass es eher dieses Betäubende ja auch ganz angenehm ist, weil das ist ja, und das ist, glaube ich, etwas, was man in Österreich vor allem sehr gut unter einen gewissen Deckmantel schieben kann, diese kleinen klassischen Spritzer zwischendurch.
Ja.
Sind normal gesellschaftlich akzeptiert. Es stellt ja auch noch niemand in Frage, es stellt ja eigentlich jeder in Frage, wenn man es nicht macht, warum man dann nichts trinkt. Aber es war für mich ganz spannend herauszufinden, dass wie ich das besser auch eingestellt habe, als auch generell das wusste, dass ich darauf viel mehr geachtet habe und dann auch gemerkt habe, anstatt dass ich jetzt mir was zum Trinken bestelle, gehe ich aus der Situation heraus. Mhm. Macht einen aber auch gesellschaftlich manchmal nicht so, ja, fähig, da teilzunehmen an der Gesellschaft, weil in Österreich doch sehr viel mit Trinken verbunden ist.
Ja, leider, dabei ist es nicht notwendig und man kann auch so Spaß haben. Ja. Man sollte auch sich gar nicht wie eine ausgegrenzte Person oder so fühlen müssen. Weil
aber es ist schwierig, in Räumlichkeiten dann zu sein. Also das ist mir aufgefallen, zum Beispiel so Barsituationen, die schon tendenziell sehr laut sind, sind sehr overwhelming. Und zum Beispiel, was ich sehr lustig fand, weil wir auch vorher mit den Diagnosen geredet haben, ich war ja aufgrund meiner Ausbildung bei einem Verhaltenstherapeuten, der wollte mir ständig was anderes diagnostizieren, weil ich zum Beispiel Supermärkte nicht aushalte. Und der hat dauernd gesagt, so, naja, dass ich da so, warum ich da so Angst habe, in den Supermarkt zu gehen. Ich hab keine Angst vorm Supermarkt, ich will nur nicht hingehen.
Eine Reizüberflutung einfach, oder?
Musik, laut, Licht, es sind urviele Sachen, ich muss mich entscheiden.
Bunt.
Viele
Menschen warten vielleicht auch noch da bei der
Kasse. Ganz schwierig.
Ja.
Also deswegen, ich bin mein Beruf, Gott sei Dank, Vormittagseinkäuferin geworden, wo es ruhiger ist, mit einer Einkaufsliste und ich gehe in der Ruhe hin. Also ich schaue, dass ich immer zu einem Supermarkt auch gehe, der jetzt wirklich nicht überlaufen ist.
Ja.
Aber es überfordert einen und das hat dann nichts damit zu tun gehabt, dass ich Angst habe, in den Supermarkt zu gehen, sondern einfach, dass ich diese Situation vermeide.
Genau.
Und so ist es halt auch bei Feiern gewesen. Also Bars zum Beispiel sind jetzt zum Beispiel, wenn ich mir daran, sind mir oft zu laut
und zu viel. Das glaube ich, ja. Ja, ja. Es ist zu viel. Ja. Auch Flughäfen sind auch so der Klassiker.
Ja,
boah. Das ist auch oft viel zu viel. Ja, es ist zu viele Reize, verschiedenste Reize.
Ich bin auch sehr gerne alleine. Das ist also zum Beispiel auch etwas. Zum Beispiel manchmal, es ist halt schön, dass ich es mir aussuchen kann, aber ich habe das gemerkt in dem Büroalltag. Ich war ja doch mit Anfang 20 auch in einem Büro und das zum Beispiel war etwas sehr Anstrengendes, vor allem offene Büros.
Ja.
Wenn ständig was läutet, klingelt, ich komme raus aus allem.
Ja, da wäre es auch toll, wenn der Arbeitsmarkt da ein bisschen für neurodiverse Menschen sich mehr anpassen würde, weil so wenige sind es jetzt nicht, die es betrifft und gerade solche Großraumbüros sind halt schon ein Wahnsinn.
Apropos, wie viele sind es denn circa? Was sagen so die Zahlen? Gibt es da eine Tendenz so prozentual, wie viel in Österreich neurodivers sind?
Na, prinzipiell bei ADHS ist es so, dass circa 2 bis 4% eigentlich, das ist ziemlich viel und das ist eigentlich auch bei den erwachsenen Frauen und Männern ausgeglichen ist.
Also 50-50.
Ja. Genau, und bei den Kindern sind es zwischen 3 und 7%. Ja. Man sagt ja quasi, das ADHS wird über die Jahre ein bisschen milder. Das trifft manchmal zu, aber das kann auch daran liegen, dass wir uns dann halt noch besser anpassen. Ja. Also das sind alles solche Dinge, die man sich auch überlegen muss.
Du hast es ganz am Anfang, glaube ich, angesprochen oder wir haben privat kurz drüber gequatscht, den Perfektionismus. Da war ja auch so das Thema mit Perfektionismus, dann in dieses gegenteilige Pol, also dass es ein gegenteiliges schlägt und dass man es da gar nicht erkennt. Was sind so da die Klassiker? Also super gute strukturierte Pläne und trotzdem aber Überforderungen.
Ja,
im Kopf.
Ja, genau.
Okay.
Also ein bisschen so wie du es von dir auch beschrieben hast, so dieses Listen führen, alles ganz genau organisiert haben, überall sich Erinnerungen einstellen. Es ist eigentlich eine Überkompensation eben auch aus der Angst heraus. Das ist ein ganz wesentliches Thema, dass die meisten Patienten mit ADHS, insbesondere wenn es später, also nicht im Kindesalter, sondern wirklich auch später dann diagnostiziert wird, ein Thema bezüglich dem Selbstwert haben, weil man hört dann leider halt oft, ach, du bist zu faul oder du könntest dich doch mehr anstrengen oder manchmal hört man sogar, du bist so dumm. Und das sind natürlich jetzt nicht gerade sehr motivierende Aussagen. Und dann kommt man zum Teil in so eine Überkompensation, um so perfekt zu sein, damit man so etwas eben nicht mehr hören muss, weil es natürlich irrsinnig verletzend und kränkend ist.
Mir wurde immer gesagt, ich bin zu faul.
Ja, furchtbar.
Zum Beispiel mein Zimmer, meine Eltern haben auch immer gesagt, boah, ihr habt eine Bombe eingeschlagen. Aber ich wusste nicht, wie ich aufräume. Und bis heute ist es etwas, was mir sehr schwer fällt. Ich habe eine App, die mir jeden, also da kann man selber sich so einstellen, man kriegt Punkte.
Ah,
deswegen
so
macht doch Putzen irgendwo Spaß. Also ich mache das sehr viel mit Spiel und Spaß beim Putzen. Also ich habe mir auch extra lustiger, es klingt immer so komisch, aber ich habe mir halt auch einen Staubsauger gekauft, der eher so Gadget-mäßig auch hat, weil dann ist es für mich nicht ganz so langweilig.
Ja, ein bisschen einen Anreiz hat. Gell?
Ja, und diese App hilft mir total, weil sie mich einfach jeden Tag erinnert um 19 Uhr, dass ich zumindest die Checkliste durchgehe. Also das habe ich mir selber eingetragen. Die heißt Sweepy, glaube ich, aber es gibt sicher ganz tolle andere Apps auch. Also das ist jetzt unbezahlte Werbung hier. Aber das war für mich so Weil dieses, du bist faul, hier schaut's aus, das ist sowas, was mich so stark, ich hasse es, wenn man das sagt, aber triggert.
Ja.
Ich mag das Wort schon nicht mehr, was jeder verwendet. Ja. Aber es ist etwas, was mich so verletzt dann, wenn jemand zum Beispiel, wenn ich merke so, dass meine Wohnung nicht so ausschaut. Und es ist ja auch so, dass mein Kopf freier ist, wenn sie gut aufgeräumt ist. Weil natürlich auch, wenn ich sehe, dass mein Arbeitsplatz chaotisch ist, weiß ich auch, dass es mir seelisch nicht gut geht. Das ist ja auch immer so ein Spiegel von mir selber, wie ich gerade drauf bin. Umso fahriger ich bin, umso mehr schaut es aus. Weil ich Sachen überall liegen lasse, weil ich sie vergesse mitzunehmen. Mhm. Ich bin letztens 5-mal ins Wohnzimmer gegangen, weil ich mein Handy vergessen habe. Habe immer was anderes mitgenommen und war dann irgendwie in der Küche und denke mir so, das kann es ja nicht sein. Ja. Wie kann man sich nicht merken, was man so 2 Meter weiter nehmen muss? Aber passiert, die App hilft sehr. Habe ich mir eingestellt, so die täglichen To-Dos und dann halt die Weekly To-Dos, Monthly To-Dos und dann ist das, funktioniert das. Aber ich sage auch jedem, der die Möglichkeit hat, das ist halt auch immer eine finanzielle Frage, aber wenn man sich Hilfe suchen kann, auch da, was so Putzhilfe etc. betrifft, scheut nicht davor. Es ist kein, du machst es schlechter oder besser, sondern es ist eine Support. Also ich finde alles, was einen supportet.
Auf jeden Fall.
Auch wenn man zum Beispiel nicht Supermärkte aushält, es ist kein Verbrechen, online zu bestellen,
so
die Sachen.
So also, ist es. Es man gibt muss sich ja das tolle Lieferservice mittlerweile.
Voll, man muss sich das Leben nicht schwerer machen, richtig, als es ist, wenn es natürlich machbar ist. Ich finde ja, das ist ja das Traurige, wenn man diese Möglichkeiten eben nicht hat, so ist es schon ein hartes Los auch, was man da zu tragen hat. Also.
Absolut, ja.
Wie würdest du auch sagen, wie kann man eigentlich so als Kollege, als Arbeitgeber, du hast es, also oder Kolleginnen oder Arbeitgeberinnen, wie du hast schon gesagt, die Räume sind ja oft nicht so für die Leute, es gibt oft offene Büros, nicht geschlossene Büros, wo man alleine ist und die Ruhe hat. Wie kann man sonst unterstützend vorgehen?
Naja, toll wäre es, wenn da generell mehr darüber gesprochen wird.
Mhm.
Ja, also das einfach ADHS gibt es. Es gibt genügend Leute am Arbeitsplatz, die das haben.
Mhm.
Und die tun sich dann natürlich oft sehr schwierig. Das heißt, es wäre toll, wenn der Arbeitgeber auch ein gewisses Hintergrundwissen dazu hat und vielleicht auch da ein bisschen drauf schaut und Acht gibt, dass man eigentlich auch sich nicht schämen muss, das zum Beispiel zu sagen, dass man ADHS hat und dann dementsprechend auch besser unterstützt werden kann. Ja, ich habe einige Patienten, wo das tatsächlich so passiert, wo der Arbeitsplatz, wo es zum Beispiel auch Schulungen gibt über neurodiverse Menschen und wie man mit denen umgeht, beziehungsweise wie man sie unterstützen kann und so. Also wo es viel mehr inkludiert wird und so soll es ja auch eigentlich sein, weil die Gesellschaft ja sehr darauf ausgelegt ist, normativ zu sein und alles muss bestimmten Regeln folgen, aber der Mensch ist halt nicht nur auf Regeln basierend.
Ja, ich glaube, das Ding ist, das System, was wir jetzt aktuell auch leben, ist ja für keinen Menschen so wirklich gesund.
Nein.
Also diese 40 Stunden Arbeitswochen und keine Freizeit und sehr viel Sitzen und gar nicht mehr bewegen ist ja für jeden Menschen eigentlich ungesund. Also es klingt immer so blöd, aber ich finde, Bewegung ist das A und O.
Ja,
und wir tun es halt so wenig.
Richtig.
Und wir werden kranker und kranker und wir haben keine Zeit mehr gut zu kochen und dann essen wir halt natürlich eher processed food und natürlich ist das dann auf unsere Gesundheit Auswirkung. Also ich finde ja, das System an sich gehört ja mal grundsaniert.
Absolut, da gebe ich dir total recht, das wäre schön.
Ja, aber man kann ja klein anfangen, wie du sagst, unterstützend mit vielleicht sich informieren darüber, den Space geben. Ich glaube, was ich cool fände oder gefunden hätte, wenn es Räumlichkeiten gibt, die zur Verfügung stehen, wo man Ruhe hat.
Genau,
das
wäre super wichtig, weil natürlich Patienten mit oder Menschen mit ADHS, Die tun sich schwer, wenn so viele Reize kommen, eben so wie du gesagt hast, der Telefon klingelt, dort will der was, da kommt ein E-Mail hoch, da ruft der Chef an, das ist einfach zu viel. Also Ruhe ist wichtig, dass man sich gut konzentrieren kann, aber gleichzeitig auch, dass man vielleicht Kollegen unterstützt, wenn man weiß, okay, die oder derjenige hat ein ADS, dass man zum Beispiel auch auf Pausen hinweist, vielleicht auch Mittagessen mitnimmt, regelmäßig trinken, Flüssigkeit zu sich nehmen.
Also nicht nur Kaffee.
Das klingt zu banal, aber das sind so ganz wichtige Dinge eigentlich, wo man sich sehr viel gegenseitig unterstützen könnte.
Ja, wir kommen jetzt auch noch zu dem Fall von ADHS und Beziehungen. Vielleicht machen wir ja in der Zukunft nochmal eine größere Folge dazu, weil es, glaube ich, ein Thema ist, das sehr gefragt ist, dadurch, dass wir ja doch ein Beziehungs-, Liebes- und Sex-Podcast sind. Aber welche Herausforderungen entstehen denn in Freundschaften und Beziehungen mit Menschen, die neurodivers und beziehungsweise ADHS haben?
Also du hast vorhin eh schon ein paar Punkte erwähnt, dieses eben
Vergessen,
so, also unter so großen Anführungszeichen, ja. Weil du tust es ja nicht absichtlich, du hast einfach, so wie du sagst, so viele Tabs dann im Kopf offen, ja. Ja, und dann geht so etwas mal unter, auch in der Zeit. Ich meine, auch die Zeit rast ja, muss man ja wirklich sagen. Wir sind ständig beschäftigt eigentlich. Also es ist sowieso gefühlt kaum Zeit. Aber in Beziehungen, zum Beispiel auch in romantischen Beziehungen, kann es dann schon auch mal zu Konflikten kommen. Einerseits, weil vielleicht die Person, die ADHS hat, Dinge sagt, impulsiv heraussagt, die sie vielleicht dann nicht sonst so sagen würde. Dinge vielleicht vergisst, wie zum Beispiel beim Supermarkt die Lieblingskekse für den Partner, für die Partnerin zu kaufen und der andere sich dann quasi nicht gesehen fühlt oder nicht genug beachtet fühlt. Dann natürlich die Klassiker Haushaltsthemen. Ja. Du solltest dich mehr einbringen, du solltest mehr machen, ich fühle mich nicht von dir unterstützt. Mhm. Und da wäre es halt super wichtig, dass eine offene Kommunikation besteht. Ja. Und das aber natürlich, wenn man nicht weiß, dass der oder diejenige ADHS hat, ist natürlich schwierig. Aber wenn man das weiß, dann sollte man wirklich über die Themen offen reden und jeder sollte den Raum auch haben, Dinge zu thematisieren, die ihn oder sie stört.
Und wie ist das zum Beispiel, wenn man merkt, okay, der Partner, die Partnerin hat vielleicht ADHS, also man hat die Vermutung, weil es mehrere Sachen darauf hindeuten würden. Und wie würdest du sagen, wie könnte man das Gespräch da suchen und was ist, wenn die Person das ablehnt? Weil ich meine, oft, vor allem Männer, wollen ja nichts mit psychischen Sachen zu tun haben, putzen sich das schnell mal ab, so bin ich halt, fertig, komme damit klar. Wie würdest du, was wäre so dein Ratschlag, wie man das generell vielleicht mal anspricht und wie man dann mit so vielleicht Abneigung, also Ablehnung davon.
Wie man damit umgeht, ja. Dann, gell? Sicher ein heikles Thema und kommt darauf an, wie die Person damit umgeht oder wie offen sie ist. Aber da ist eigentlich auch wieder direkt zu kommunizieren, nicht im Sinne von, du nervst mich, jetzt mach die Testung, so in der Richtung, sondern halt wirklich zu sagen, okay, schau, ich sehe da tust du dir manchmal schwer, da brauchst du manchmal Unterstützung, hast du mal drüber nachgedacht oder man informiert sich gemeinsam, es gibt tolle Literatur, es gibt tolle Dokumentationen, auch über ADHS, auch Podcasts natürlich, das heißt, dass man einmal sich ein bisschen vertraut macht mit der Materie. Und wenn die Person das noch immer ablehnt, dem noch immer ablehnend gegenübersteht, dann kann man nur immer wieder probieren, das anzusprechen, vorsichtig halt, damit nicht eine Ablehnung irgendwann entsteht. Und am Ende ist halt wirklich zu hoffen, dass die betroffenen Personen sich halt auch wirklich zum Professionisten begeben, weil es geht ja um einen Leidensdruck. Das ist ja oft nicht lustig, wenn Leute ADHS haben und das nicht wissen.
Ja, wir kommen ja noch gleich dann noch dazu, sozusagen, weil ja dahinter auch die Angst ist oft, dass wenn man medikamentös eingestellt wird, dass man dann sozusagen auch, das war auch meine größte Angst, meine Kreativität verliere etc. Zu der kommen wir noch, zu den Behandlungsmöglichkeiten. Ich würde noch gerne das Dating und ADHS ansprechen, weil das ist ein großes Thema. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei mir war es oft so schwierig, weil ich habe immer nach einem Kick gesucht. Also bei mir war es ja dopaminmäßig musste das passen. Und Beziehungen, die mir nicht diesen Kick gegeben haben, also es waren eher On-Off-Beziehungen, die das halt, ja, die ich bevorzugt habe. Ich bevorzugt nicht im Sinne, dass ich das wollte, aber wo ich gemerkt habe, okay, da funktioniert mein System auch ganz gut, weil das halt die ganze Zeit in diesem haben wollen, jetzt krieg ich es nicht, jetzt kämpfe ich erst recht, jetzt habe ich es, jetzt kann ich entspannen, also diese Anspannung loslassen, das war sehr, sehr passend für mich. Ist aber auch beim Dating, ist mir klar geworden, dass es dann auf, deswegen glaube ich, bin ich auch mit meinem Freund ganz anders kennengelernt. Da war es komplett ruhig und ich habe am Anfang überhaupt nicht verliebt und habe mir gedacht, ich finde ihn super spannend und interessant, aber es war jetzt kein Verliebtheitsgefühl wie davor, diese Schmetterlinge, diese, nennen sie immer Kamikaze-Schmetterlinge, weil sie haben eigentlich nur Unglück gebracht. Sondern da habe ich das selber, weil ich schon gewusst habe, was mein Persönlichkeitsbild ist, abgelegt. Aber wenn man mittendrin ist, es kickt oft nicht bei den Menschen, die eigentlich einen gut tun. Wie siehst du das bei ADHS und Dating? Hast du da die Erfahrung, dass es oft diese On-Off-Beziehungen dahinter sind oder dass sich die schwerer tun, jemanden zu finden, weil sie auch manchmal vergessen?
Ja, also es kommt darauf an. Also es gibt natürlich genauso auch Menschen mit ADHS, die ganz stabile Beziehungen führen. Also es ist nicht so, dass das nicht funktionieren würde. Aber dieses eben immer wieder, das Dopamin suchen, den Kick suchen, das Neue suchen, das Aufregende quasi suchen, das ist natürlich schon sehr verführerisch. Ja? Das ist die Impulsivität, die beim ADHS ja eine der Kernsymptomatiken sind. Und das erschwert natürlich schon dann oft das Dating, beziehungsweise lässt man sich dann vielleicht durch Dinge blenden, die einem eben, so wie du sagst, gar nicht so gut tun.
Ja.
Und man eigentlich ja so ein bisschen vielleicht den Gegenpol braucht, also mehr Bodenständigkeit, mehr Ruhe, mehr, ja, auch mal sich zurückziehen zu können.
Ja. Akzeptanz. Ich glaube, dadurch, dass mein Freund ja eigentlich mir sehr ähnlich ist, von wie wir sind, also wir sind sehr, ich vermute ja auch, dass er ADHS hat. Sag's ihm auch immer wieder. Aber der ist auch so einer, der so sagt, na, das passt schon so. Für ihn passt ja auch sein Leben so. Der Rest von uns muss halt damit umgehen. Er ist nämlich zum Beispiel der Haushalt eher schwierig, aber er macht ihn jeden Tag. Also er hat sich halt auch so seine Sachen gemacht. Aber er hat zum Beispiel eine extreme Ruhe, was zwischenmenschliche Beziehungen betrifft, also was uns auch betrifft. Das habe ich zum Beispiel in der Form auch nicht gekannt. Und das fand ich voll interessant, weil das Verliebtsein kam ja dann trotzdem. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel etwas sehr Neues, Bereicherndes, was voll spannend auch für mich jetzt ist, weil ich erst merke, so dass es ganz andere, ja, es hat eine ganz andere Auswirkung auf mich, weil ich nicht mehr so, ich brauche jetzt nicht mehr diesen Kick vom On-Off, sondern ich freue mich eigentlich eher darum, dass er so mein Ruhepol ist, dass er der Anker ist und dass ich eigentlich den Rest wieder im Leben halt diese Kicks mir suchen kann, ohne dann Angst zu haben, dass ich jemanden verliere. Das ist auch voll spannend. Aber zu dem Thema Beziehung, da kann man, glaube ich, eh endlos reden. Es ist nämlich voll spannend, weil da ja auch, du hast es schon gesagt, oft auch mit Borderline verwechselt wird, mit zum Beispiel wechselnden Sexualpartnern etc. Ja. Das habe ich bei vielen Freundinnen eben das gehört, die auch mit einer Borderline-Tendenz diagnostiziert worden sind, oder Bekannten, besser gesagt, sind nicht alles meine Freundinnen, aber Bekannten in meinem Umfeld. Und die halt gesagt haben so, sie haben sich da ja sonst nicht wiedergefunden und es wurde aufgrund der Sexualität, also ihrer doch, wenn sie bisexuell waren, eher mehrere Sexualpartner, wurde sofort gesagt, die hat sicher Borderline.
Ja, das ist
und das fand ich ganz schwierig.
Ja, ja, und das wird so schnell rausgehaut und primär mit Frauen dann assoziiert und das ist so auch eine Stigmatisierung. Das muss auch aufhören. Ja. Das ist überhaupt die Tendenz, finde ich, sehr stark, dass sehr viele Wörter, die man in der Psychiatrie oder in der Psychologie verwendet, dann inflationär einfach gebraucht werden und schneller mal irgendjemand diagnostiziert wird, weil man halt glaubt, sich da auszukennen.
Ja, ich habe das Gefühl, bei Borderline war es wirklich eine Zeit lang eine sozusagen unter Anführungszeichen Frauenkrankheit, weil die Emotionalität einfach nicht wahrgenommen wird, anstatt einmal zu schauen, warum wir eigentlich wollen, dass kein Mensch mehr eine Emotionalität hat. Es ist ja auch sehr, also ich muss auch sagen, aufgrund meines sozialen Backgrounds, woher ich komme, familiär, meine Herkunftsfamilie ist ja auch teilweise aus Zypern und dementsprechend, die sind halt zum Beispiel viel lauter und emotionaler und impulsiver. Bei denen bin ich die Ruhige. Ja. Also muss man sich auch mal vorstellen, in Österreich wurde ich immer als zu emotional und zu laut und zu tohuwabohu beschrieben und ich finde, das muss man halt auch, ich finde das eh gut, dass sich das jetzt mehr öffnet, aber ich finde, man merkt das teilweise vor allem bei Therapeuten und vielleicht gendere ich da absichtlich jetzt mal gerade nicht, dass das halt auch Männer oft so, Frauen sind generell emotionaler, dann noch aus dem Süden, ja sowieso Emotionalität, irgendwie das wird so abgetan.
Es ist schlimm, ja, das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Dieses, wir sollen uns dann anpassen, wir sollen brav sein und ruhig sein. Und das Wort Hysterie ist ja auch etwas, das kommt ja von quasi, also ja, das ist, hat den Ursprung quasi der Gebärmutter. Genau. Und das ist ein Wort, das man eigentlich jetzt nicht mehr so gebrauchen sollte, dass eben eine Frau jetzt hysterisch ist, weil das ziemlich diskriminierend und degradierend ist.
Wenn man sich so weltpolitisch anschaut, würde ich sagen, das sind andere ein bisschen hysterisch.
Ja.
Also die Emotionalität von Männern möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist so viel besser. Ich glaube, die Frauen sind oft sehr viel ruhiger und bedachter in ihrer Emotionalität als so manche Männer mit ihren Zöllen und wen sie da bestrafen wollen.
Ja, Wahnsinn. Es ist auch recht impulsiv gehandhabt alles.
Ja, eben. Ich finde es immer total lustig, wenn dann erklärt wird, ja, Frauen sind die Impulsiven. In Wahrheit zum Beispiel, Fun Fact ist, das habe ich nämlich letztens gelernt, dass Frauen die besseren Finanzmanager sind, also generell am Aktienmarkt, weil sie intelligenter handeln. Und das fand ich super interessant, weil Männer oft eben zu impulsiv verkaufen und ankaufen und Frauen da viel mehr bedacht sind und deswegen ist es sozusagen, Frauen da besseres Händchen haben am Aktienmarkt. Total spannend.
Sehr.
Das hat mich wieder bestärkt, dass ich mich mehr damit beschäftige, weil ich das sehr gern mache. Aber wir kommen jetzt zu last but not least, so die Behandlung und Therapie, damit wir so ein rundes, abschließendes Wort dazu haben. Medikamente, was gibt es so am Markt? Der Klassiker ist Ritalin, davon, das kennt jeder. Würdest du sagen, dass jeder, der ADHS hat, Medikamente braucht, oder wie würdest du sagen, wäre der Weg? Man diagnostiziert, man weiß, die Person hat ADHS. Was wäre der nächste Step?
Ja, also Medikation anzubieten ist auf jeden Fall immer ein richtiger Weg, aber jeder Patient muss natürlich und soll unbedingt für sich entscheiden, ob er diesen Weg gehen möchte oder nicht. Hm. Was ich immer den Patienten dann oder Patientinnen dann sage, ist, dass sie es zumindest mal ausprobieren sollen, weil das Gute ja an Methylphenidat, das ist eben das Ritalin, oder auch das Lisdexamfetamin, das ist das Elvanse. Mhm. Das sind Medikamente, die man ja auch nur bei Bedarf zum Beispiel nehmen kann. Das heißt, man muss es nicht jeden Tag nehmen wie ein Antidepressivum, sondern kann es wirklich gezielt einsetzen. Und das ist dann für die meisten Leute schon so, dass sie sagen, ah, okay, gut, wenn das so ist, dann probiere ich es mal aus.
So was bei mir. Ja? Wir haben ja angefangen mit dem, was so 4 Stunden wirkt.
Genau.
Und das war auch für mich so, wo ich gesagt habe, das passt auch für mich und meinen Alltag, weil ich mich nie länger als 4 Stunden auf was konzentrieren muss oder das brauche in meisten Fällen. Also für mich war es ja auch, ich habe es ja eigentlich deswegen mir auch überlegt, wegen meiner Ausbildung, weil ich ja dann doch 8 Stunden in einem Raum bin mit vielen Leuten, wo es um was geht, wo ich einfach weniger Tabs in meinem Kopf haben wollte. Und ich glaube, das war eigentlich für mich auch angenehm zu sehen, okay, mal mit den 4 Stunden zu testen, wie reagiert mein Körper drauf, wie fühlt man sich damit, und dann langsam zu schauen, welche Dosis, und dass man es eben nicht jeden Tag nehmen muss, das war mir irgendwo wichtig, weil natürlich, vielleicht ist es auch einfach ein Vorurteil, meine Angst da war, dass meine Kreativität darunter leiden würde oder meine Persönlichkeit darunter leiden würde.
Aber das berichten schon Patienten, also gerade meine Patienten und Patientinnen, die aus einem kreativen Bereich kommen, die sagen das schon immer wieder.
Es ist auch schwieriger, aber es ist anders. Ich sage halt, es kommt immer darauf an, was man für einen kreativen Bereich macht. Mhm. Also ich sage halt mal so, ich nehme immer meine kreativen Tage, wo ich halt eher Input suche, da darf ich nicht nehmen, weil sonst bin ich nicht aufnahmefähig, weil so erkenne ich viel mehr. Also es ist irgendwie so, als ob viel mehr offen ist auch für mich. So viele Tabs offen sind im Kopf, aber umso offener ist das Umfeld auch für mich, wo ich Sachen raussuche. Also zum Beispiel bei Buchhaltung brauche ich nicht kreativ sein. Also da muss ich mich hinsetzen können und einmal das durchmachen.
Das ist sehr langweilig. Das ist ganz gut, manchmal da Unterstützung zu haben.
Genau. Und oder Vorträge.
Genau, Vorträge.
Uni,
Ausbildungen,
alles, was ein bisschen Schule ist. Ja.
Genau.
Das ist da muss ich sagen, da hilft es schon. Wo es nicht unbedingt nicht unhilfreich sein kann, ist zum Beispiel bei mir arbeitstechnische Events, wo ich viel socialisen muss, da schaue ich eher, dass ich es im ausschleichenden Modus mache, also dass ich, wenn ich zum Beispiel am Nachmittag Buchhaltung gemacht habe, dass ich es davor nehme und danach mir vielleicht sogar Meetings oder Events setze, weil für mich öden manche Menschen extrem an. Also ich finde manche Menschen so saulangweilig und da versuchen mit denen zu reden, ohne ihnen das spüren zu lassen, ist sehr schwierig manchmal für mich. Die Sina sagt immer, man sieht mir alles im Gesicht an. Es ist leider so, dass ich höre ja dann auch nicht zu. Also ich bin ja dann so, ich bin ja komplett woanders.
Da schweißt du ab einfach, gell?
Ja, und das ist so lustig, weil die Leute sagen zum Beispiel zu mir immer, wenn man merkt, dass ich zuhöre, dass ich ihnen nicht so in die Augen schaue, weil ich eher wegschaue, aber dann bin ich eher da, als wenn ich jemanden wirklich anschaue, dann weiß ich immer so, okay, du musst dich jetzt konzentrieren, versuch diesen Menschen. Mhm. Okay, und dann schaue ich mir die Sachen an, so, der hat Augenbrauen, spannende Augenbrauen. Ah, warte, was sagt er gerade? Das ist ganz schwierig. Es war beim Dating auch schlechte Dates, wenn ich die Menschen zu lange angeschaut habe, wusste ich schon, da ist kein Interesse da. Aber ja, das hilft auf jeden Fall. Also die medikamentöse Einstellung, sagst du, ist auf jeden Fall, wenn man das möchte, eine Möglichkeit.
Würde ich raten, das zumindest zu probieren. Und was der wichtigste Punkt, finde ich, ist immer, und das sage ich auch den Patientinnen und Patienten, der Leidensdruck, den man selber hat. Ja, wenn jemand sagt, nein, ich komme damit gut zurecht und es geht und das ist kein Thema, dann ja, das ist ja gut, wenn das dann ohne funktioniert. Aber der Leidensdruck ist halt bei einigen doch sehr, sehr stark und da ist schon eine Erleichterung, wenn sie dann auch sehen, so funktioniert mein Gehirn zum Beispiel ohne ADHS-Symptomatik. Oder es geht ja dann auch oft nicht nur um die ADHS-Symptomatik, sondern, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, man ist ja dann auch oft, das ist ein Riesenunterschied für die meisten Patientinnen, wenn Medikamente genommen wird, sind sie zum Beispiel am Abend noch viel fitter. Wenn die Medikation nicht genommen wird, ist natürlich das Gehirn den ganzen Tag über damit beschäftigt, die Reize von außen auszufiltern. Und am Abend hast du halt wenig Batterie für dich selber noch übrig.
Mhm. Ja, das sehe ich bei einer Freundin. Also die hat ADHS, das wurde auch diagnostiziert meines Wissens, aber die nimmt keine Medikamente. Mhm. Und der fällt es extrem schwer, am Abend noch was zu machen. Mhm. Also die ist komplett fertig. Mhm. Die hat auch einen, sage ich jetzt mal, normalen beruflichen Alltag mit 40 Stunden Woche etc. Ich habe ja das Glück, dass ich mir das anders einzahlen kann. Also das ist ja auch immer, ich glaube auch, dass ich mir teilweise deswegen auch dieses Berufsfeld ausgesucht habe, weil ich gewusst habe, das wird nichts in einem Büro mit mir. Büros sind nicht happy mit mir.
Aber es ist gut, dass du es weißt, oder?
Also es erklärt es halt besser, wenn ich jetzt eine Diagnose, also jetzt, wo ich die Diagnose habe, fühlt es sich für mich nochmal klarer an.
Ja.
Weil sonst habe ich mein Leben so dahin gewurschtelt und ich hatte das Glück, einfach da vielleicht auch sehr willensstark zu sein, dass ich sage, ich mache das so, wie ich das möchte. Weil, glaube ich, hätte ich einfach nur auf alle im Außen gehört, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch einen Bürojob. Mhm. Aber ich merke das bei den Leuten, die ADHS haben als Diagnose und halt in einen 40-Stunden-Job sind und keine Medikamente nehmen, dass sie am Abend fertig sind. Die sind extremst exhausted. Soziale Kompetenz ist auch fast bei null. Also die schaffen ein Event.
Keine Batterie mehr.
Ja.
Und dann ist natürlich auch die große Gefahr immer, dass sich dann eventuell ein Burnout entwickelt, eine Depression.
Ja.
Und das sind die wichtigen Punkte. Also so kommen auch oft Patientinnen und Patienten zu mir mit eigentlich ausgelaugt sein, Burnout-Symptomatik, Depressionssymptomatik und dann liegt aber ein ADHS dem Ganzen zugrunde.
Ja, sehr, sehr spannend. Hast du da Unterschiede bei Frauen und Männern, was die Behandlungen betrifft? Also sind die gleich?
Ja, die Behandlungen ist bei Männern und bei Frauen genau gleich, sowohl medikamentös als auch therapeutisch. Also das Therapeutische habe ich eh erwähnt, also Psychotherapie, Psychoedukation ist ganz wichtig, sich auch mit dem Thema natürlich auseinanderzusetzen. Und bei der Medikation gibt es eben in Österreich 3 zugelassene Präparate. Das eine ist eben, wie ich schon vorhin erwähnt, das Ritalin, das Methylphenidat. Das wird meistens als erstes eingesetzt, weil auch die Krankenkasse erst zum Beispiel das Elvanse, das Lisdexamfetamin, erst dann übernimmt, wenn man zumindest das Methylphenidat ausprobiert hat.
Mhm. Ja,
weil
das
quasi das teuerste ist.
Also
darüber lässt sich jetzt streiten und es ist ein, ich möchte jetzt dazu gar nicht so viel sagen, weil ich mich immer wieder darüber ärgere.
Ja, sicher.
Aber ja, weil ich einfach auch sehr viel vom Elvanse halte und sind einfach Sachen, die man, finde ich, da, wo es ganz gut ist, wenn die Patienten verschiedene Medikamente auch mal ausprobieren.
Ja, wir haben ja auch getestet langsam und schauen weiter.
Genau.
Also bei uns geht der Weg ja noch trotzdem noch weiter, weil meine Ausbildung beginnt ja dann jetzt im Herbst. Und einfach schauen, dass ich davor gut eingestellt bin, dass ich da auch mich dran gewöhne, wenn das zum Beispiel nicht funktionieren sollte, dass man einfach da nicht drunter leidet. Das ist ja auch wichtig, dass man da eine gute Begleitung hat. Du hast das schon gesagt, auch das Coaching gibt es. Es gibt das ADHS-Coaching. Mhm. Was sagst du zur Ernährung? Spielt die eine Rolle? Weil das wird ja auch oft genannt. Ich habe es ja schon kurz erwähnt. Kaffee ist jetzt vielleicht nicht das Beste in der Früh auf leeren Magen mit ADHS, das ballert.
Richtig, Kaffee ist eigentlich gar nicht so gut. Vor allem auch, das merken auch viele Patientinnen und Patienten dann mit der ADHS-Medikation, ist es einfach oft too much. Also das geht dann oft nicht. Regelmäßig essen, ballaststoffreich essen, also proteinreich auch essen, also so, dass eben der Zucker nicht zu viel schwankt, das ist recht wichtig. Aber auch Spurenelemente, aber auch Vitaminhaushalt, also Vitamin D ist eine große Sache eigentlich auch und Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, das hilft uns auch sehr in der Stabilisierung der Psyche generell.
Ja.
Weil man ja auch sagen muss, wenn es uns generell nicht gut geht, ist die ADHS-Symptomatik auch stärker. Das hat auch schon was mit der Ernährung zu tun.
Das merke ich auch. Also die eine Freundin, die zum Beispiel nicht Medikamente nimmt, die trinkt einen Tee, einen ganz speziellen, so einen Focus-Tee. Mhm. Ich nehme den auch, ich will das jetzt auch wieder meinen Kaffeekonsum reduzieren und deswegen nehme ich den jetzt auch wieder, weil der ist ein bisschen anders aufgebaut, ist nicht so stark und es geht besser durch den Tag, also sozusagen. Aber ich finde es voll spannend, wie viel Unterschied das macht. Also wenn man das schon mal getestet hat, also Kaffee macht echt einen riesen Unterschied. Hätte ich ja nie gedacht, dass das so krass ist.
Ja.
Also ich habe mir immer gedacht, ich habe früher auch nur immer ein, zwei Tassen getrunken. Und trotzdem, also allein das in der Früh, wenn man nichts isst, ich glaube, das finde ich am schlimmsten.
Ja,
deswegen auf leeren Magen. Ja, eher was essen oder was machen und dann trinken geht eher noch als dieses komplett auf leeren Magen. Aber so mit der Ernährung muss ich auch sagen, also ich esse relativ proteinreich. Mhm. Dadurch, dass ich auch Sport mache, achte ich darauf, also ich esse sehr viele Hülsenfrüchte. Mhm.
Das ist gut.
Also sehr viele. Also meine Mutter findet es, lacht immer darüber, weil ich in meiner Vorratskammer ist gesteckt voller Linsen, Kichererbsen und alles Mögliche, was dazugehört. Also wirklich sehr, sehr viele Bohnen auch. Aber es ist halt schnell mal, haue ich die überall rein. Also ich haue einfach überall Kichererbsen und weiße Bohnen rein, weil das schmeckt meistens nach nichts. Und das ist sehr proteinreich.
Ja, genau.
Hilft auch. Gut in Salaten, by the way. Aber ja, sonst gibt es so Tipps, auf was man achten könnte oder wo man sich sein Leben vielleicht erleichtert. Wir haben ja gesagt, die ganzen To-Do-Listen können ja auch in eine Gegenrichtung starten,
genau, wenn es dann zu extrem wird, ja, also wenn das dann zu sehr in diesen Perfektionismus übergeht.
Ja,
dann,
aber sonst mit To-Do-Listen arbeiten.
Mit To-Do-Listen arbeiten, genau, offen über eigentlich auch ADHS, wenn es möglich ist zu kommunizieren, das hilft auch im Freundes-Familienkreis, sich auch wirklich Unterstützung und Hilfe erlauben, auch annehmen. Mhm. Alkohol ist auch sein Thema, ist oft nicht so gut, weil
weniger
das dann auch
ist
wieder, genau, da ist weniger definitiv mehr. Regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus ist auch sehr wichtig eigentlich. Mhm. Also genug Schlaf, weil das merkst, weiß nicht, ob das wirst du wahrscheinlich auch merken, oder? Wenn du weniger schläfst oder schlechter schläfst, hast du auch wahrscheinlich mehr ADHS-Symptomatiken.
Ja, aber ich glaube, das ist generell, wenn man schlecht schläft, ist alles
ja, ist alles furchtbar. Ist alles schrecklich.
Aber das mit dem Alkohol finde ich voll spannend, dass du das nochmal gesagt hast, weil da finde ich, merkt man auch den Unterschied, weil ich das Gefühl habe, dass ich Alkohol, umso älter ich werde, auch nicht mehr so gut vertrage generell, abgesehen davon, aber dass die Symptome danach einfach viel stärker sind, wenn der weg ist. Also das ist dann nochmal stärker. Mhm. Ich habe umgeswitcht, so zum Beispiel, ich habe so alkoholfreie Sekt getestet zu meinem Geburtstag und ich kann da echt ein paar empfehlen. Ich glaube, ich werde da vielleicht ein Reel raushauen, wo ich meine drei Favoriten mal zeige. Sind sehr, sehr gut. Ich habe ja auch viele schwangere Freundinnen, deswegen war das ganz praktisch, das in den Zuge zu testen, weil drei Flaschen auf einen anderen Tag zu trinken, hätte ich auch nicht geschafft. Das sind mehrere Liter Flüssigkeit.
Und Zucker.
Ja, nämlich Zucker. Aber einer muss ich sagen, der hat 1:1 wie Alkohol geschmeckt, Wahnsinn, hat aber 0%. Die anderen waren halt so Mischung. Aber die kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Also ich finde es halt so lustig, dass es ja auch durch die Gen Z, die ja weniger trinkt und körperbewusster ist, ist es jetzt eh nicht mehr so schlimm, wenn man sagt, man trinkt nichts. Wird man halt auch viel jünger geschätzt. Ah, du bist so ein Gen Z.
Ja.
Aber, oder man wird gefragt, ob man schwanger ist. Gibt immer die zwei Sachen. Aber ich finde es irgendwie schade, dass das vor allem in Österreich so ein starkes Ding ist.
Furchtbar. Das hat mich auch immer schon gestört. Ich muss sagen, ich trinke eigentlich nie Alkohol und auch als Studentin habe ich nie Alkohol getrunken und ich war immer die, die auf Homepartys gekommen ist und der man gleich einen Tee angeboten hat.
Sehr gut.
Und das war bei mir so einfach und ich bin dazu gestanden, habe damit gut gelebt.
Ja, es ist ja auch, ich finde, das ist ja auch so, ich finde, Frage, die ich mir auch bei Alkohol immer stelle, warum brauchen wir es? Also so im Sinne von, weil wir haben uns als Gesellschaft, wir haben gesagt, Alkohol ist akzeptiert, Drogen sind nicht akzeptiert, finde ich auch irgendwo kritikwürdig, weil das eine ist nicht schlecht oder besser als das andere, die Dosis macht wie immer das Gift. Ich bin ja nach wie vor für die Entkriminalisierung für Drogen und stehe dazu auch offen, weil man sieht in Portugal sehr gute Beispiele, dass es sogar einen Effekt haben kann, dass Jugendliche weniger Drogen konsumieren. Ich glaube, das ist ja zum Beispiel auch jetzt in unserer Zeit, wo die Preise wieder steigen, was Alkohol in Bars betrifft, dass die Jugend ja wieder zu Hause ist und dann eigentlich auch teilweise mehr unkontrolliert konsumiert von anderen Dingen. Mhm. Also ich finde das total interessant, wenn man sich das anschaut. Aber klar, Dosis macht das Gift, man muss schauen und achten darauf. Ich sage auch immer ein Gläschen in Ehren, okay, sollte man vielleicht manchmal verwehren, aber muss man nicht. Aber wenn ich merke, dass in meinem Umfeld viel getrunken wird, zeigt mir das oft das, was dahinter steckt. Also ich sehe das ja, die Leute, mir geht schlecht, ich gehe was trinken. Das ist so die Attitude und zum Beispiel das finde ich, wenn man das in seinem Umfeld generell bemerkt, egal ob man ADHS mit ADHS zu tun hat oder so, sollte man vielleicht mal fragen, ob das, was dahinter steckt. Weil ich finde Alkoholismus, und das um jetzt klar auszusprechen, eine Volkskrankheit. Und das ist echt.
Ja, und sehr, ja, es wird eigentlich ganz normal.
Vor allem bei Frauen wird es stärker.
Ja, ja, absolut.
Die Zahlen steigen bei Frauen, die alkoholkrank sind. Und das ist echt etwas, was ich glaube, was man oft übersieht, weil das Sektgläschen da, Sektgläschen dort, das ist oft diese Spiegeltrinkerinnen, die einfach durchgehend.
Ja, und man glaubt, man ist kommunikativer und sozialer. Ja. Es ist halt, man muss das halt wirklich hinterfragen, wenn der Alkohol eine Funktion bekommt, dann ist es auf jeden Fall nicht
gut. Sei es Entspannung.
Genau.
Oder wie es in meinem Fall war, Betäubung.
Ja.
Und genau. Ich war mir dessen damals gar nicht bewusst. Hättest du mich damals gefragt, ob ich ein Problem habe mit dem, hätte ich gesagt, nein.
Mhm.
Und dadurch, dass es mir aber dann bewusst geworden ist, und dadurch habe ich jetzt auch einen ganz anderen Bezug. Es ist nicht mehr ein Need, sondern wenn ich erkenne in der Situation, okay, das wäre jetzt die Reaktion, wo ich mir etwas bestelle, gehe ich in mich und frage mich, will ich hier sein? Und wenn ich mir die Antwort gebe, nein, gehe ich, bestelle nichts. Mhm. Und wenn ich sage, ja, ich möchte hier sein, überlege ich mir, okay, wie kann ich in der Situation bleiben, ohne dass Alkohol jetzt an sich der Dings ist. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt für immer auf Alkohol verzichte, sondern einfach einen bewussteren Konsum.
Genau.
Und sich überlegen, okay, dann bestellt man halt vielleicht die, es gibt ja Gott sei Dank schon Lokale mit Light-Versions, wo nicht so viel drinnen ist, oder Non-Alcoholic-Cocktails, die Mocktails. Gibt sehr gute, also da finde ich, kann man sich ein bisschen selber anschauen, aber ich glaube, das Bewusstsein braucht es halt auch dafür zu erkennen. Und das ist, glaube ich, schwieriger, als man denkt. Wann ist es mir eigentlich in Wahrheit zu viel?
Ja, genau.
Um einen Schluss zu finden, was würdest du dir wünschen für unsere Gesellschaft, was zum Beispiel Frauen vor allem betrifft mit ADHS, wo du sagst, okay, das wäre irgendwie cool, wenn das mehr wäre. Also abgesehen davon, dass die Akzeptanz natürlich und das Sprechen darüber, gibt es etwas, wo du sagst, okay, da muss man nachjustieren.
Also ich denke, das fängt schon mal in den Schulen an, dass Pädagogen, Lehrer, aber auch Eltern mehr erfahren sollten, besser geschult werden sollten, was so die Symptomatik ist.
Bei Mädchen.
Genau, ja. Generell eigentlich, aber natürlich insbesondere bei Mädchen, bei jungen Frauen, weil die ja doch leider sehr oft übersehen werden und dadurch auch, gerade weil sie zum Beispiel 4 Jahre später im Schnitt diagnostiziert werden, oft schlechteren akademischen Grad haben, nicht so gute Berufsaussichten haben. Und das wirkt sich auf das gesamte restliche Leben aus.
Ja, auf den Selbstwert sehr stark.
Genau, ja. Und das muss man auf jeden Fall beachten. Ja, dann natürlich, so wie du sagst, die Akzeptanz in der Gesellschaft generell, dass generell offener darüber gesprochen wird. Dass wir uns nicht genieren müssen, dass es nicht stigmatisiert wird. Mhm. Das ist eine Neurodiversität und es kann jeden treffen.
Ja. Ist das, weil wir das gar nicht gesagt haben, ist das eigentlich dann sozusagen von Geburt an? Weil wir reden dauernd von neurodivers, wir haben das eigentlich gar nicht differenziert gesagt, was es bedeutet. Das ist eigentlich, das Gehirn ist ja einfach verändert, also es hat eine Veränderung. Man ist es ersichtlich in einem Hirnscan.
Genau. Ja. Es hat auch eine sehr, sehr hohe genetische Komponente. Also sprich, weil du vorhin auch kurz deine Mama angesprochen hast.
Das ist familiärbedingt, die ganze Sache.
Genau, also das hat eine sehr, sehr starke genetische Komponente. Und wenn man zum Beispiel selber, und das ist ja auch, finde ich, ganz relevant, das habe ich auch ganz oft in der Ordination, dass wenn Patientinnen sich diagnostizieren lassen und dann ADHS rauskommt, das dann oft wirklich weiterführt bei der Familie dann auch. Ja? Und dann sie es ja noch sagen, deswegen ist meine Tochter, mein Sohn vielleicht in solchen und zu solchen Umständen so und so im Verhalten. Und dann wird das halt auch genauer angeschaut. Und es geht ja nicht darum, dass man jemanden einen Stempel aufdrückt, sondern dass man der Person Möglichkeiten gibt, um ihr Leben sich erleichtern zu können. Und es ist ja keine Erkrankung wie eine Depression, aber es ist eine Neurodiversität, die sehr anstrengend sein kann und die auch in einer Erkrankung enden kann. Könnte, wenn es nicht behandelt wird, wie zum Beispiel Depressionen.
Ja. Danke dir vielmals für dieses aufklärende und schöne Gespräch. Ich fand es wunderbar. Ich würde sagen, liebe Lauschis, wenn ihr gerne mehr hören würdet zu der Thematik oder vielleicht auch zu anderen Thematiken, dann schreibt uns bitte auf couchgeflüster.vienna. Deine ganzen Infos werden wir in die Shownotes packen. Magst du trotzdem vielleicht kurz den Praxistitel, also Praxisseite sozusagen sagen für alle, die jetzt nicht in die Shownotes klicken wollen, aber gleich weiter googeln wollen?
Ja, also danke auch noch. Ich fand auch das Gespräch toll und schön auch, Leonie, dass du diesen Raum auch gibst, um über solche wichtigen Themen zu sprechen. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Ja. Genau, also die Praxis ist Praxis am Kärntnerring. Wir sind im 1. Bezirk. Und ich kann nur auffordern, wenn ihr irgendwie den Verdacht habt, dass bei euch ADHS oder ADS bestehen könnte, dass ihr dem nachgeht bei Professionisten, die sich wirklich mit der Thematik auskennen.
Ja, man kann das sehr gut auch auf den Homepages nachschauen oder wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt und der hat einen guten Arzt, Ärztin, dann auf jeden Fall den Kontakt davon holen, weil so bin ich auch auf dich gestoßen. Einfach mal fragen, offen reden und es hilft dann auch dann oft im Nachhinein, wenn man dann weiß, okay, man ist nicht alleine. Genau. Es gibt andere. Also voll. Bei mir sind es ja dann doch auf einmal, wo ich es gemacht habe, haben viele sich diagnostizieren lassen ja. in meinem Umfeld und auf einmal ist rausgekommen, wir sind eine neurodiverse Gruppe anscheinend. Da hat sich same zusammengerottet.
Was oft passiert.
Ja, man merkt es ja. Na gut, bis dahin sagen wir Bussi, Baba.